Blatt noch nicht gleich aus der Hand zu legen, sondern einmal die Rückseite anzuschauen. Da müssten Sie im Kleinen dieses Bild von Tiki Küstenmacher entdecken. Er hat eine große Kathedrale, das kann man ganz gut erkennen, als Symbol für das Reich Gottes. Und dann sind unten drei Bauarbeiter, die behauen Steine. Beim ersten, da kann man so das etwas verschwitzte, ja vielleicht sogar verzweifelte Gesicht sehen. Es ist sehr, sehr anstrengend. So als wollte er so sagen, was soll das denn bloß? Ich kann nicht mehr. Und in einer Sprechblase steht dann, ich behaue einen Stein. Beim zweiten ist da ein eher fragendes Gesicht, der ist ganz bei der Sache. Aber erwartungsvoll sieht er nicht aus. Und in seiner Sprechblase steht dann, ich arbeite an einem Spitzbogenfenster. Und der dritte, ja, der macht sich gerade so an seinen Stein heran und dabei strahlt er, seine Freude an der Arbeit ist irgendwie größer als die Anstrengung. Der scheint das ja wirklich gern zu machen. Er weiß, dass er Teil von einem viel größeren ist, von einem Ganzen. Und in Gedanken sieht er schon den fertigen Bau. Das beflügelt natürlich, wenn man weiß, für was man was tut. Das Ziel vor Augen hat er große Kraft und in seiner Sprechblase steht dann, ich baue eine Kathedrale. Alle drei machen irgendwie das Gleiche, aber wenn das Ziel, wenn die Vision vor Augen ist, dann geht es natürlich schneller von der Hand. So ein Mensch wie der Dritte, das ist eigentlich ein Segen. Da wird groß gedacht und nicht nur klein an den eigenen Stein. Der weiß, wofür er etwas tut, ist eingeordnet in einen großen Zusammenhang. Und man kann natürlich sagen, wir als Pfarrerinnen und Pfarrer, wir wünschen uns das natürlich auch. Völlig klar. Menschen, die in den Gemeinden sich engagieren, nicht nur Steine behauen, nicht nur bereit sind, wenn es etwa gilt, Sachen vorzubereiten, Tische und Bänke, sondern die, wie in der Lesung zu hören war, die einen Hirten, die anderen sind Lehrer, andere sind bei den Senioren und lesen vielleicht vor, andere sind im Kindergarten engagiert. Ja, lebendig arbeiten wir an dem, was sich hier Gemeinde nennt, ob evangelisch oder katholisch. Wir wissen ein größeres Ziel. Unsere Kathedrale ist das Reich Gottes und da sind wir alle eine Einheit und alle unterwegs. So erkennt man, dass Jesus Christus bei den Menschen in dieser Welt ist. Hört sich doch gut an, oder? So weit zur schönen Theorie. Die Realität ist allerdings oft ziemlich anders. Da sind jetzt nicht nur die Talente gefragt, die uns im Glauben wachsen lassen, sondern da muss man sich Gedanken machen in unseren Kirchengemeinden. Sind denn genug Leute da, die den Kaffee kochen beim Seniorennachmittag? Wo ist denn irgendeiner, der sich vielleicht mit, wie heißt das Ding, mit der Homepage auskennt? Der weiß, wie das funktioniert. Haben Sie vielleicht in Ihrer Gemeinde irgendjemanden, der wirklich Architekt ist und sich in Baufragen auskennt? Wie ist das im Kirchenvorstand? Wer kann denn wirklich einen Haushalt lesen? Lauter solche komischen Sachen. Talente werden gesucht und viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind natürlich auch da. Und wir haben für sehr, sehr viel, so glaube ich, auch zu danken. Einfach Danke zu sagen, auch an Sie, die Sie sich in Ihren Gemeinden engagieren. Denn erst das macht Gemeinschaft möglich. Menschen auch konkret vor Ort zu helfen, den Glauben weiter zu erzählen. Doch manchmal fragt man sich, drehen wir uns nicht eigentlich um uns selbst, mit unseren Kirchengemeinden? Beschäftigen wir uns nicht nur mit unserem Pfarrfest, mit den Sachen, die in den Gremien besprochen werden? Ist das Für die, die außerhalb unserer Mauern sind, ist das nicht nur Selbstbeschäftigung, statt am Reich Gottes zu arbeiten. Gemeinschaft zu erleben, denke ich, ist ganz wichtig. Aber das ist eben nicht alles. Dass wir etwa bei einer freiwilligen Feuerwehr auch sagen, ja, die erleben Gemeinschaft und das ist gut, aber wenn die keine Löscheinsätze hätten, dann bräuchten wir sie nicht als Feuerwehr. Was wäre denn ein Fußballverein, wenn die sich zwar schön immer nur treffen würden, aber Spiele nicht auf dem Platz, also da muss doch Sport her. Was ist da ein Kirchenchor, der zwar gesellig sich wunderbar versteht, aber nicht miteinander singt? Da würde doch jeder sagen, das ist doch Unsinn. Was macht uns Christen eigentlich aus? Jenseits dessen, dass wir eine gute Gemeinschaft sind, ob evangelisch oder katholisch oder in einer anderen Konfession. In der Sprache der Wirtschaft würde man sagen, was ist unser Markenkern? Wir haben davon in der Lesung aus dem Epheserbrief etwas gehört. Alle sollen zur Einheit im Glauben kommen, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, damit wir vollkommene Menschen werden und Christus ja in seiner vollendeten Gestalt in dieser Welt sichtbar machen, darstellen. Was würde denn den Menschen hier in Offenbach oder allein nur hier in unseren Stadtteilen fehlen, wenn es uns nicht geben würde? Spüren wir denn noch, dass wir zur Vollkommenheit in Jesus Christus beitragen, dass wir ihn brauchen? Der Glaube, für viele ist das nur noch eine Privatsache. Jeder soll nach seiner Fasson irgendwie selig werden und glauben, was er oder sie will. Aber Pfingsten spricht eine andere Sprache. Da hat Pfingsten natürlich schwer zu wirken und Gottes Geist. Ich denke, Glauben, liebe Schwestern und Brüder, ist keine Privatangelegenheit. Der römische Kaiser, um einmal etwas aus der Vergangenheit zu erzählen, der hat immer, wenn es ins Feld ging, zum Feldzug, eine besondere Fahne mitgenommen. Die Feldstandarte. Sie war das Signum, das Zeichen der kaiserlichen Gegenwart. Unser deutsches Wort Segen kommt von diesem lateinischen Signum. Die großen Glaubensväter, Abraham, Isaak, auch das Volk Israel, ja, sie waren ein solches Signum, ein Zeichen der Gegenwart Gottes in dieser Welt. Sie waren ein Segen im besten Sinne des Wortes in einer Welt damals, die Gott zu vergessen drohte. Und dazu sind auch wir heute noch immer eingeladen mit unseren Talenten. Wir sind ja eine Feldstandarte Gottes im Kampf, ja um jeden Menschen als ein geliebtes Kind. Das ist am Karfreitag am Kreuz Jesu an der Standarte auf Golgotha sichtbar geworden. Jesus Christus, er hat sein Leben für uns gegeben. Ostern zeigt, dass nicht der Tod, sondern das Leben gewonnen hat. Und deshalb zeigen wir auch unser Kreuz öffentlich. Deshalb sprechen wir von Gott vor den Menschen. Der Geist Gottes, er bezeugt und er trägt diese Botschaft durch die Zeit. Das große Ziel unserer Kathedrale, wir sollen sie im Auge behalten, immer dann, wenn wir größer denken als nur unsere alltäglichen Probleme. Das ist alles wichtig, aber wir müssen aufpassen, dass es uns nicht geht wie diesem Mann, der nur den Stein sieht, den er behaut. Wir sind zur Metanoia, zur größer denken sind wir berufen und das ist das Grundsatzprogramm Jesu. Kehrt um und glaubt an das Reich Gottes. Darüber hinaus denken, nicht nur umkehren, das ist uns ins Stammbuch geschrieben. Und wenn es uns als Christen heute in dieser modernen Zeit gelingt, das große Ganze, die Kathedrale des Lebens, im Blick zu behalten, dann wissen wir, dass es sich lohnt, in der konkreten kleinen Gemeinde, ob hier in Waldheim, in Rumpenhahn, in Bürgel oder wo wir leben, uns da zu engagieren und mitzumachen. Denn da finde ich Menschen, die auch größer denken können und die Gott in den kleinen Dingen des Alltags finden. Von der Karmeliterin Theresia von Lisieux heißt es sehr schön, sie habe Gott zwischen den Kochtöpfen gefunden. Ja, auch da ist er. So können wir uns dem Geist Gottes öffnen, im Gebet, in der tatkräftigen Hilfe oder auch im Aufstellen von Tischen beim Pfarrfest. Auch das gehört dazu.
Ich fahre fort mit unserem Predigtext. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen hin und her getrieben, von jedem Widerstreit der Meinungen, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit, die in die Irre führt. Liebe Gemeinde, wer von uns würde sich schon als unmündig bezeichnen? Die meisten, wenn nicht alle, haben ja die Mündigkeit erreicht, dürfen wählen, einen Vertrag unterschreiben, für ihre Kinder Entscheidungen treffen, weil ihnen der Gesetzgeber zutraut, dass sie verantwortungsbewusst entscheiden können. Dazu braucht es einen klaren Verstand, eine gewisse Unabhängigkeit und auch etwas Lebenserfahrung. Mit 18 Jahren soll das soweit sein, so der Gesetzgeber. Wer sich noch erinnern kann, wie er oder sie mit 18 so war, der kann da nur lachen. Wohl dem, dessen Eltern ihm noch zur Seite gestanden haben und geraten haben. Denn echte Mündigkeit ist nicht so leicht zu erreichen. Auch die Mündigkeit im Glauben ist eher ein lebenslanges Ziel als eine Etappe, die man mit der Konfirmation oder mit der Firmung erreicht hätte. Bevor die Konfirmanden den Segen erhalten, bekräftigen sie das Versprechen, ihr Leben im Glauben zu führen. Ach, Kinder, wenn es kein Meineid ist, was wir da alljährlich zu hören bekommen, dann ist es doch ein ahnungsloser, frommer Wunsch. Wer weiß, was das Leben noch so bringt und in wessen Fahrwasser er treiben wird. Vielleicht machen die Konfis die Erfahrung im Glauben und bleiben treu dabei. Vielleicht haben sie aber auch mit reichlich Leuten zu tun, für die Kirche total veraltet und irrelevant ist. Vielleicht treten sie reflexartig aus, sobald das erste Gehalt auf ihrem Konto verbucht ist. Je nachdem, wohin der Wind sie treibt. Paulus schreibt, wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinungen, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit, die in die Irre führt. Ja, lieber Paulus, du hast recht, aber was sollen wir tun, wenn wir mit dir einig sind? Wie kommen wir zur Mündigkeit, zu einem wohlüberlegten und gut begründeten Urteil, zu einer Position, die nicht wankt, sondern an der sich vielleicht auch andere orientieren können. Jesus kann uns da weiterhelfen, wer denn sonst? Am Ende der Bergpredigt schreibt, lesen wir, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Ja, das gefällt mir. Wie ein sicheres, wohlgegründetes Haus zu stehen, dem auch Unwetter nichts anhaben können. Ich möchte in Zeiten des Umbruchs, wenn menschliche Werte zur Disposition stehen, eine klare Meinung haben. Keine Meinung, die ich mir aus der Zeitung angelesen hätte, oder die ich aus dubiosen Chatportalen ungeprüft übernehme. Ich möchte eine ruhige und unaufgeregte Position haben, mit der ich auch Konflikte überstehe. Woher nehmen? Jesus sagt, Wer diese meine Rede hört und tut sie. Aha. Liebe Gemeinde, woher weiß ich denn, was Jesus redet? Richtig, ich weiß es aus der Bibel. Das meistverkaufte Buch der Welt in die meisten Sprachen übersetzt, mehr als 2500 Sprachen. Es ist billig, es steht einem jederzeit zur Verfügung. Es gab Zeiten, da war es den Laien untersagt, in der Bibel zu lesen. Martin Luther war klar, wenn er wollte, dass jeder Gläubige auch mündig ist, dann musste jeder an die Quelle der Wahrheit herankommen. Also, Bibel auf Deutsch, Bibel auch für die Laien, lesen lernen, auch für Mädchen, biblische und Glaubensinhalte in die Lieder des Volkes. Die Reformation war unter anderem eine große Bildungsbewegung, damit sich jeder eine Meinung bilden kann und nicht auf andere angewiesen ist, damit jeder die Rede Jesu hören und tun kann. Und wir. Letzte Woche bei einem Taufgespräch fragte mich die Mutter eines Täuflings, ich muss Sie mal was fragen, was ganz Privates. Sagen Sie mal, haben Sie einmal die Bibel ganz durchgelesen? Ja, das war, ich konnte ihr also wirklich ein riesiges Staunen abbringen, dass sie also sagte, ich habe sie durchgelesen und das nicht nur einmal und nehme das von all meinen Kolleginnen und Kollegen sehr stark an, dass es so ist. Ach so, die Dame ist nicht bildungs-, also ist wirklich eine ganz kluge Frau und man kann, nein, sie ist nicht naiv und sie konnte sich das nicht vorstellen, dass das jemand getan hat. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil ich dachte, ach du meine Güte, wenn man sogar einer evangelischen Pfarrerin beim besten Willen nicht zutraut, einmal ganz durchgelesen zu haben, wie steht es dann erst mit denen, die nicht ordiniert sind? Ach du meine Güte. Ja? Liebe Gemeinde, die Bibel zu lesen ist kein Hexenwerk. Trauen Sie sich dran, allein oder zu mehreren im Bibelkreis. Mit einem Bibelleseplan kriegt man überall einer modernen Übersetzung. Letztens meinte jemand zu mir, er liest seinen Enkel vor, dann lernt er auch mal die Bibel kennen. Gute Idee, sehr gute Idee, sich eine Kinderbibel zu nehmen. Dann weiß man immerhin schon mal, in welche Reihenfolge die Geschichten gehören und verzweigt sich nicht in all den vielen Einzelheiten, die in der Bibel ja zu finden sind. Lesen Sie eine Kinderbibel, es ist wunderbar, aber drücken Sie sich nicht drum herum, es ist nicht so schwer, wie man es vielleicht denken mag. Und dazu nimmt man sich bunte Stifte zum Anmalen, um die besten Stellen zu unterstreichen. Auch bei denen, die Bücher ganz, ganz vorsichtig behandeln, brauchen Sie sich einen, der so umstehen kann. Steigen Sie ein mit Schuhen und Strümpfen. Mündigkeit macht ein bisschen Arbeit, aber eine biblisch fundierte Position zu haben, ist unschlagbar. Luther macht uns Lust darauf. Er schreibt, in der Bibel redet Gott selbst mit uns, wie ein Mensch mit seinem Freunde. Und er sagt, die Heilige Schrift ist ein Kräutlein, je mehr du es reibst, desto mehr duftet es. Wie das Wort ist, so wird auch die Seele davon.
Das gefällt mir gut mit dem Kräutlein. Und dass ein mündiger Mensch zu werden, eine mündige Christin auf festem Grund stehen und Jesu Worte und Taten kennenzulernen und danach zu handeln, und das ist schon eine Aufgabe, und so dem Auftrag zu folgen, zur Einheit des Glaubens zu kommen, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Ein vollkommener Mensch zu werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darzustellen. Das sind richtig große Worte. Das mag ich heute nicht hier sagen. Okay, jetzt ist es super. Es ist eben nicht alles vollkommen. Damit sind wir schon wieder beim Thema, Es geht hier um den vollkommenen Menschen und um die Vollendung Christi. Was ist denn vollkommen, frage ich mich. Perfekt, makellos, nicht mehr zu toppen. Im Alltag erleben wir das eher anders. Wir erleben uns als mit Mangeln und Bildern behaftet, unzulänglich, bedürftig. Vollkommen sind wir eher nicht. Und die andere Bedeutung, etwas ist vollkommen, wenn es vollendet ist. Fertig. Da gibt es nichts mehr dran zu tun. Ist das die vollendete Gestalt Christi, die wir darstellen sollen? Vollkommene Menschen, eine vollendete Gestalt Christi, das kann ich mir nur als ein Versprechen vorstellen, ein Horizont für unser Handeln. So wie die Kathedrale, wir haben eine Idee davon, wie das aussehen könnte. Es ist ein endzeitliches Bild. Die Bibel beschreibt das auch mit den Worten, am Ende, wenn Gott alles in allem ist. Wie gehen wir um mit dieser Suche nach der Vollkommenheit? Und wer sind wir alle, die die Einheit im Glauben erlangen sollen? Wir, Sie und ich, gehören da natürlich dazu. Die Christinnen und Christen in Offenbach, die unterschiedlichen Konfessionen in Deutschland, aber auch die Kirche der Geschwister in Nigeria, deren Hauptproblem heute ist, mit den Mädchen von Boko Haram, die entführt wurden, damit umzugehen. Die orthodoxe Kirche in Syrien oder in Palästina, die katholische Kirche in Kroatien, die presbyterianische Kirche in den USA oder die Pfingstkirche in Brasilien. Die Liste kann endlos sein, denn die christlichen Kirchen haben sich immer wieder gespalten auf der Suche nach Wahrheit und Vollkommenheit. Und Christinnen und Christen sind heute Teil aller sozialen oder der meisten sozialen und politischen Konflikte auf diesem Planeten. Und zwar auf unterschiedlichen Seiten. Mit der Bibel in der Hand und auf der Suche nach Wahrheit. Oft verteidigt jeder und jede das Stückchen Wahrheit, manchmal mit Gewalt, zum Heil der anderen. Da wird uns nochmal klar, wie groß diese Aufgabe ist. Ich zitiere den Predigttext. Wir wollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, das Haupt. Wir haben gehört, auf die Perspektive kommt es an. Baut einer einen Stein, macht er ein Spitzbogenfenster oder arbeitet er oder sie an der Kathedrale des Lebens, am Leib Christi. Letzteres braucht einen langen Atem. Und dazu trägt jede und jeder etwas bei, ohne im Besitz der Wahrheit zu sein oder die ganze Wahrheit zu erkennen. Das war bei den Christen schon immer ein Problem und Paulus schreibt dazu auch, was wir erkennen, ist nur ein Stückwerk. Und wenn sich die ganze Wahrheit enthüllen wird, dann ist das mit dem Stückwerk vorbei. Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild wie in einem trüben Spiegel. Dann aber schauen wir Gott von Angesicht und jetzt kennen wir Gott nur unvollkommen und dann werden wir Gott so kennen, vollkommen, wie er uns jetzt schon kennt. Und er erinnert uns daran, bei allem, wenn alles aufhört, was bleibt, ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Liebe ist die größte. Wir sollen also wachsen im Glauben, auf die Wahrheit hin und in Liebe geleitet. Dabei ist jeder Schritt, dabei ist der Prozess wichtiger als das Ergebnis. Irgendwann wird das große Bild der Leib Christi vollständig sein, wenn Gott alles in allem ist. Oder wir werden es erkennen können. Aber in der Zwischenzeit können wir unseren Horizont erweitern. Zum Beispiel im Gespräch mit den Schwestern und Brüdern hier in Offenbach. In der Begegnung mit Christen, die direkt neben uns ganz anders glauben, feiern. Mit Trommeln, mit Gesang, bunt, laut, bewegt. Da, wo das gemeinsame Essen nach dem Gottesdienst unbedingt dazugehört. Da, wo jede, die fehlt, wahrgenommen wird und selbstverständlich jemand aus der Gemeinde dann hingeht, guckt, was los ist und sich kümmert. Wenn Nachbarn und Gäste zu Gesprächspartnern werden oder gemeinsam feiern, kann mehr entstehen. Ein gemeinsamer Raum, in dem wir uns zuhören, im Vertrauen darauf, dass wir alle zum Leib Christi gehören. Da dürfen wir auch schon mal achtsam, neugierig sein, dabei sein, beobachten, Fragen stellen und zuhören. Wie wäre es denn, wenn wir die anderen, das machen wir ja schon unter uns nicht, stellen Sie sich vor, wir machen das mit der indonesischen Gemeinde nebenan, mit der afrikanischen in unserer Kirche, mit der polnischen Gemeinde, die den Raum mit uns teilt. Wenn wir da mal fragen würden, was ist dir wichtig im Leben? Was hat dich durch schwere Zeiten getragen? Was gibt dir Kraft? Welcher Glaubenssatz, welches Lied bewegt dich und bringt dich immer wieder zurück auf die Spur Gottes? Wer hat dir denn erzählt von Jesus, von Gott? Und wie könnt ihr als Christen in eurem Land leben und feiern? Und wie geht es euch hier als Gemeinde? In einem solchen Gespräch können wir nicht nur viel erfahren, sondern bekommen auch selbst Fragen gestellt, die vielleicht sprachlos machen. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Klar, die Situation bei euch ist ja auch anders. Aha. In dieser Begegnung um die Einheit kommt es zum Staunen und zu Demut. Da kann ich nachfragen und Geschichten hören und selbst erzählen. Der Leib Christi wird auch und vielleicht vor allem aus Geschichten gebaut. Lebens- und Glaubenserfahrungen. Eine so wertvoll wie die andere. Keine im Besitz der absoluten Wahrheit. Solche Gespräche sind manchmal richtig kompliziert, mühsam. Da ist viel Übersetzungsarbeit nötig, auch zwischen den Christen und Christinnen der verschiedenen Kulturen. Da gibt es Auseinandersetzungen, da geht es um Ringen, um die Wahrheit. Eine Streitkultur wäre da schon notwendig. Respekt vor denen, die da mitmachen. Unsere Diversität und unsere Vielfalt als Teil des Leibes Christi können dann sichtbar werden. Und darauf möchte ich Vertrauen anfließen, dass die Einheit im Glauben ein Stück weiter sichtbar wird in den vielen Christinnen und Christen, die an vielen Orten jetzt gleichzeitig mit uns unterwegs sind, die es aber schon lange vor uns waren und nach uns sein werden. Um Gott zu loben, Jesu Wort zu hören und danach zu handeln. Um damit das zu erfüllen, was wir gehört haben, wir wollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten, in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das Haupt. Amen.